Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Und die begrüßt Sie ganz herzlich. Schönen guten Morgen. Wir verbringen eine Stunde mit dem Liedermacher, Schauspieler und Autor Klaus Hoffmann. Und darüber freue ich mich auch sehr. Herzlich willkommen, Herr Hoffmann.
Ja, guten Morgen.
Für manche mag es guten Morgen sehr früh um 9 Uhr sein, für so spät aufstehe. Sie dagegen, habe ich gelesen in Ihrer Autobiografie, sind ein 5 Uhr morgens Aufsteher. Stimmt das wirklich noch oder war das so eine Kinderangewohnheit?
Es hängt von der Nacht ab, aber ich bin so getimt. Ich bin, glaube ich, sogar um 17 Uhr bin ich geboren, um 5 bin ich dann aufgestanden. Ja.
12 Stunden später lief er schon herum, der Kleine. Nein, ist das denn eine besondere Stunde morgens? Also so Morgenstunde hat Gold im Mund, schreiben Sie da Ihre Lieder?
Ich kenne Phasen, wo es alles doch dunkel war. Ja, ich bin ein Frühschreiber, ich liebe es, früh rauszugehen. Und ich bin in dieser Kindlichkeit aufgewachsen, dass da der Tag wirklich losgeht und an sich alles gut sein sollte. Und mit dieser Einstellung gehe ich dann raus und bin dann oft belehrt, dass es auch anders ist.
Aber eine konzentrierte Stimmung morgens, man ist noch allein.
Gesammelt,
Gesammelt. Ein gesammelter Klaus Hoffmann, na jetzt ist ja schon 9, jetzt können wir schon ein bisschen mehr dazu tun. Klaus Hoffmann hat weit mehr als 400 Lieder aufgenommen und schreibt immer noch welche. Wie hält er seine Kreativität hoch? Klaus Hoffmann zu Gast. Er wird morgen 71 Jahre alt.
Ja.
Heute ist er hier. Ja, darf ich über Ihr Alter sprechen, Herr Hoffmann?
Ja, unbedingt.
Habe ich ja jetzt auch schon. Ist ja auch schon alles zu spät. Der Stoff für Ihre Lieder geht Ihnen aber scheinbar nicht aus. Sie sind immer noch total produktiv. Alle 2 Jahre oder so fast in dem Abstand gibt es ein neues Album.
Ja, ich muss jetzt auch in die Zeit springen, die ja so gewaltig ist, dass ich da auch nicht dran. Ich bin eben hier, um euer Haus zu finden, was abgesperrt war, musste ich dann, also abgesperrt von den Straßen, bin ich da an dieser Migrationsstelle vorbei, wo also Flüchtlinge davor stehen, in der Bundesallee ist es. Und ich war so erinnert an meine Zeit, als ich damals mit 16, 17 so nach Afghanistan abhaute. Also ein Flüchtling pur, um rauszukommen aus Berlin und kannte die Situation dann mehr oder weniger ohne Geld in Kabul rumzuhängen und so weiter. Und ich war eben sehr erinnert und da begann ich an sich mit dem Lied schreiben. Und wie das Lied eben auch sagte, ich suche nach jemandem, den ich ein Lied singe und keiner wird mich finden, so ungefähr.
Also tatsächlich in dieser Zeit, in dieser doch so aufwühlenden Zeit, da finden Sie dann tatsächlich auch Anregungen für Lieder.
Also was heißt Anregung? Ich glaube, mein ganzes
Sie wollen ihr Fühlen in Lieder packen.
Also jetzt gerade in der letzten Zeit habe ich mich daran festgehalten, wahrhaftig. Mhm. Um einfach, ich war ja nie auf dem Weg zu sagen, ich singe jetzt in die Welt hinaus, sondern ich wollte an sich eine Stimme finden. Eine Stimme, die aus mir selbst wächst und ein eigenes Lied erzählt. Mhm. Und das war bis heute mein Antrieb, meine Hemmung und auch meine Berufung. Ja.
Lustig, warum sagen Sie mein Antrieb und meine Hemmung gleichzeitig?
Na, ich sag mal die These, eine Angst, die dich hemmt und eine Angst, die dich treibt. Also ich war, muss ich jetzt doch wieder ins Jetzt gehen. Diese Zeit mit den furchtbaren Bildern, denen wir nicht entgehen können. Ja? Diese Ohnmachtsgefühle aus bei mir erwachsen aus einer Nachkriegszeit auch mit 10 Jahren den Vater verloren, mit einer straffen Erziehung, einer von Frauen geprägten Haushalt. Also der Junge soll es gut haben und mehr oder weniger Geld. Da bin ich sehr mit der Angst umgegangen, dass es hoffentlich nicht so wird, wie es mal war.
Und jetzt lösen solche Bilder, die wir im Fernsehen sehen und die so nah sind und die über die Flüchtlinge, die mit ihrem Schicksal hierher kommen, lösen dann wieder solche Gefühle aus, denen sie eben mit Liedern begegnen können. Ich würde ja auch sagen, also ihre seit vielen Jahrzehnten entstehenden Lieder sind jetzt mal inhaltlich nachdenklich, hintergründig und eigentlich immer so ein bisschen melancholisch. Ne? Also wenn ich aus einem ihrer letzten einem aktuellen Lied zitiere, aus Septemberherz, da höre ich, noch ist nichts vorbei, in meinem Herzen ist kein graues Haar. Septemberherz hat ausgeträumt, ist hart aufgewacht, hat aufgeräumt vom alten Schnee, der liegen blieb, ein völlig neues Liebeslied.
Das klingt doch gut.
Ja, ich habe es nicht gesungen, ich habe jetzt lieber
gesprochen. Um 9 Uhr früh.
Ja.
Also nachdenklich um Melancholie und das. Also Ich habe heute Morgen, ich weiß nicht, aus welchem Antrieb heraus, plötzlich Leonard Cohen aufgelegt. Mhm. Und da kommst du ja nicht immer gut drauf, aber er war maßgeblich in meinem Leben. Also, ich hörte früher immer viele Ausländer und meistens in englischer Sprache, aber ich suchte immer nach einem oder einer, mhm, die auch die andere Seite des Seins so zeigt. Also auch nochmal zum 5 Uhr morgens, also es darf auch dunkel sein. Und diese andere Seite des Seins wurde ja in der Nachkriegszeit ja ziemlich weggeräumt. Also
sonnig sein, es sollte
ja
aufwärts gehen.
Und ein evangelisch erzogener Junge, der weint auch nicht so schnell und so. Es gab in dieser Kunst, die ich mir dann entwickelte, durch Hören, Sehen und Fühlen, eine Ecke, die mir erlaubte, meine ganzen nebulösen Gefühle und wabrigen Zustände, der, wir haben vorhin gesagt, Angst, aber auch Mut und Lust auf das Leben, Lust auf deine Kraft, hinauszugehen um 5 Uhr morgens zu sagen, ich erober mir die Welt und die Welt wird gut zu mir sein. Und das ist natürlich alles zu finden, nur nicht in einer Pose, aber in einem Lied zum Beispiel.
Also sind die Lieder für Sie auch immer quasi ja, so eine Art Lebenshilfe gewesen, höre ich jetzt, oder?
Ja, die ich dann versuchte erstmal, ich wollte auch noch nützlich sein, dann wollte ich auch Geld machen und ich wollte, mein Vater hinterließ mir, muss ich jetzt auch nochmal sagen, durch sein Geigenspiel, und er ist sehr früh verstorben, eine große Muse. Mhm. Aber die einzige Muse, die ich hatte, war meine Mutter in der Zeit. Also wie alle, nochmal zu Leonard Cohen, stand ich den Frauen sehr nahe, den starken Frauen. Ich musste also ran und wieder weg. Ja. Und das war durch die Kunst, nennen wir es mal so, Kunststückchen, war es möglich, einen Weg zu finden, eine Stimme vor allen Dingen. Ich klang damals wie ein Auspuff. Also das war überhaupt nicht vorhanden. Aber ich war gewillt, nach raus zu springen, zu sagen, hoppla, hier komme ich und ich zeige euch was. Und ich muss euch Dinge erzählen, die ich mir ausgedacht habe. Und ich wusste nicht, dass darin so viel Geheimnis und so viel Wertvolles steckt.
Sie haben ja in der Zeit, also sind Sie Liedermacher geworden, 70er, 80er Jahre, also 70er Jahre und dann aber auch durch die 80er, sind dann ja immer da gewesen. Da waren Liedermacher vor allem, also haben gegen Aufrüstung gesungen, gegen AKWs. Aber bei Ihnen findet man eigentlich vor allem so ein bisschen so ein anderes Männerbild. Also so sensibel, nahbar, war das... Also Sie haben ja eben von den starken Frauen erzählt, die in Ihrem Leben eine Rolle spielte. War das auch tatsächlich so ein Wunsch, also sich als Mann und anderen Männern zu zeigen, ihr könnt euch auch anders zeigen, als die Zeit euch erzogen hat?
Ich höre Sie und ich höre Ihren Wunsch. Aber ich glaube, das war unbewusst.
Ja?
Wenn du, ja, die ersten Lieder fand ich insofern gut, weil sie noch ohne Klugheit geschrieben war. Ich nenne es mal so. Und jetzt mal zur Friedensbewegung und zu all dem, was wir damals mitmachten. Ich hatte ja noch keinen Weg gefunden. Ich brauchte also auch, in Anführungsstrichen, wenn Sie das jetzt aushalten, sogenannte Alibi-Lieder. Alibi-Lieder, um nicht völlig aus dem, was ist im Moment möglich, was kann man tun mit Liedern, herauszubrechen. Ich war in keiner Partei. Ich war in den Marx-Kreisen immer der rebelliert. Ich kam mit so französischen, verkleisterten Sachen an. Ich wusste nur eins, dass ein Mann auch weinen darf. Und das hat mir mein Vater vorgelebt. Und in diesem Widerspruch zur harten Erziehung oder strengen Erziehung der starken Frauen stand so ein Junge rum, so ein kleiner Prinz, der möglichst viel von sich erzählte, aber vieles war auch eine Lüge. Also ich wollte Sie jetzt nicht daran hindern, das alles zu dementieren. Also ich will Sie nicht daran hindern, das gut zu finden, aber es war oft nicht so.
Und Alibi-Lieder, das ist aber jetzt auch ein Bekenntnis. Ne? Alibi-Lied, dazu steht man ja eigentlich dann nicht so richtig, oder?
Ich wusste damals schon, dass ich zu vielem stehe, aber ich fand es nicht gut genug.
Ach so.
Artikuliert. Ich schwamm also oft noch mit. Ich erinnere mich an viele Friedens... Ich war damals mit Fritz Rau noch zusammen. Mein erster Veranstalter war Carsten Jahnke und ich war ja auch als Schauspieler unterwegs. Ich reihte mich ein und war trotzdem ein Fremder.
Ja.
Und das habe ich sehr lange gebraucht, deswegen war das keine Lüge. Aber es war auch etwas, was ich mir hätte noch ein bisschen identischer vorgestellt. Ein bisschen weg von diesen Kreisen, wo man einer Meinung ist und dann nachher doch eine Uniform trägt und wenn sie nur im Denken ist.
Klaus Hoffmann hier zu Gast. Am Montag, am kommenden Montag, am 28. 3. Da geben Sie mit vielen anderen ein Benefizkonzert im Berliner Schiller Theater. Schillern für die Ukraine heißt es. Das ist auch nochmal so, wie Sie sagen. Also die Zeit bewegt Sie so sehr, dass man da gemeinsam ein vielfältiges Programm mit Lesungen, mit Musik, mit Schauspiel auf die Beine gestellt hat, Ilja Richter. Die Einnahmen sollen für Aktionen Deutschland hilft gespendet werden. Das bedurfte wahrscheinlich keiner großen Überredung, dass Sie da mitmachen.
Überhaupt nicht. Ich stehe ja dem Schiller, ich bin ja ein Charlottenburger in Berlin und im Schiller-Theater waren meine Mimen von Minetti bis Schröder und Bertha Drews. Und jedes Mal, wenn ich dann als Junge da vorbeiging, glotzte mich Schiller an aus dem Foyer. Und ich wusste, hier wirst du irgendwann auch wieder zu Hause sein als Darsteller. Und jetzt hat Ilja Richter hat das ins Leben gerufen, was ja an sich schon da war. Und alle haben sich eingereiht. Und viele werden jetzt von meinen Kolleginnen dabei sein. Ich will sagen, eine Woche davor, da bin ich rumgerannt und hätte mir mehr gewünscht aus meiner Ohnmacht, die ich im Moment empfinde. Und das ist nicht nur die Ohnmacht des Erwachsenen, sondern des Kindes, der damals aufwuchs, auch ohne zu wissen, wo es lang geht. Was tun die? Was machen die? Was ist mit diesem schrecklichen Krieg eigentlich los? Was ist dieser Putin? Also ich glotzte, hing an diesen Bildern und war trotzdem in einem Ohnmachtsgefühl. Warum können wir nichts tun, um das zu verhindern? Warum ist diese Weltgemeinschaft nicht in der Lage? Und wenn man das überträgt auf ein Kind, das damals auch aufwuchs, Sie heben die Hand, aber ich mache trotzdem weiter.
Das sind unsere ausgemachten Zeichen, die dann ignoriert werden.
Um dann doch einen Platz zu finden, ist das fast ein ähnliches Gefühl.
Ja, der Ohnmacht auch vielleicht irgendwie ein bisschen Herr zu werden. Also mit einem Konzert, mit einem Benefizkonzert am Montag. Und wir hören jetzt mal einen Titel von Klaus Hoffmann, Das Ende aller Tage, der eben genau auch auf die aktuelle Situation passt.
Koffer aus Metall und Wintersachen, Wärmendes für den nächsten Tag. Gesichter hat kaum ein Lachen, wohin es geht, hat man sie nicht gefragt. Flüchtlinge aus Libyen und Aleppo, sie kommen in Booten übers Meer. Ohne Geld und ohne Pass, was sie treibt, ist Angst und Hass. Manche schaffen's bis hier. Das ist das Ende aller Tage, der Anfang allen Seins. Wem gehört die Welt? Ist sie deins oder meins? Das Ende aller Tage, der Anfang allen Seins. Wir sind nicht allein.
Ende aller Tage. Klaus Hoffmann haben wir gehört. Herr Hoffmann, Sie haben uns gesagt, also so Lieder auch gegen Ohnmacht. Das war die Ohnmacht, die Sie empfunden haben angesichts der Flüchtlinge 2015, 2016, als dieses Lied entstanden, ne?
Ja, an sich kannst du ja nichts tun, auch mit Liedern. Du kannst ja an sich nur die Joan Baez, die wunderbare Polit-Folk-Sängerin, wobei ich mit diesem Wort Politik immer Probleme habe, hat dann mal gesagt, du kannst an sich nur trösten oder dabei sein oder dich, wie gesagt, einbringen zum Nachdenken. Und damals hatte ich dieses Drängende, was vielleicht ein Gefühl war, wie gesagt, in der Kindheit auch mitzumachen, aufzulösen, auch den Erwachsenen zu helfen, der mit meiner unbändigen Kraft des Kindes die Welt zu verändern, nicht? Und das geht eben nur bedingt. Vielleicht ist das Erwachsenwerden auch nichts anderes als die Einsicht, dass man da gar nicht so viel dran machen kann. Und so ist das mit den Liedern.
Aber es sind ja nicht nur Lieder in ihrem Leben wichtig. Sie haben es vorhin selber gesagt, Sie sind ja auch Schauspieler. Da wollte ich jetzt mal eben vielleicht drauf. Sie haben sehr früh sind Sie durch Berliner Kneipen getingelt und haben gesungen. Aber Ihre Karriere, sage ich jetzt mal, die hat ja eigentlich als Schauspieler begonnen. Sie haben eine Schauspielausbildung gehabt. Im Max-Reinhardt-Seminar hier in Berlin waren Sie. Und ich habe irgendwie gelesen, dass in einer Aufnahmeprüfung haben Sie eine Improvisation gehabt. Schiffbrüchiger? Sie waren ein Schiffbrüchiger?
Ja, die wollten mich erst nicht. Also ich hatte das große Glück nach der ersten Afghanistan-Reise, nachdem ich dann zurückkam, hatte ich nichts, wie es sich gehört und ging dann da einfach hin durch eine Freundin. Und da musst du diese Prüfung machen und dann waren 1000 Menschen, also junge Leute, die sich bewarben und mich wollten sie erst nicht, weil der Typ war viel zu versponnen und was der konnte sich zwar artikulieren, aber keiner wusste so richtig, wo er hin will. Aber dann gab es einen Prof, dem ich sehr dankbar bin, wie ich vielen aus dieser Zeit dankbar bin. Und der sagte dann, jetzt spielst du einen Menschen, der auf dem Floß sitzt, ein Schiff sieht und um sein Leben bangt und schreit und tut und macht. Das war an sich die Rolle meines Lebens. Und dadurch habe ich diese unglaubliche Karriere begonnen. Und diesen Schiffbrüchchen kenne ich sehr gut in mir.
Ja, um Hilfe ruft.
Nee, nicht Sie- nur, sondern der auch alles tut, damit er vielleicht auch in dieser Zeit gesehen wird, aber auch vielleicht auch das Floß verlässt und dann mitmacht und geht an Land und ist endlich zu Hause.
Sie haben
Gott, um 9 Uhr früh.
Sie haben eben aber gesagt, dass eine Freundin Ihnen gesagt hat und Sie vielleicht noch gar nicht genau so wussten, wo es eigentlich hingehen soll. Also das heißt, Sie waren jetzt nicht unbedingt Schauspieler von Anfang. Also ich will Schauspieler werden als Kind schon.
Doch.
Weil absolut. Ihr Vater in Ihrem Leben, ja, also der hat einerseits die Musik in Ihrem Leben gehabt, aber auch das Spiel. Er war ein ganz großer Darsteller.
Ich glaube, meine Mutter war die bessere Schauspielerin. Aha. Mein Vater war der melancholische Geigenspieler und ging ins Finanzamt, schwergewichtiger Mann und wollte leben nach all seinen Kriegen. Und war versehrt, hatte an der Hand nur 3 Finger, war sprachlos, aber nicht in seinen Gesten oder in dem, was er ausdrückte. Aber Mutter war die bessere, wie alle Frauen in diesen Ehen war sie die bessere. Und ich musste ein Leben lang brauchen, ehe ich die beiden auseinanderfädelte, habe unendlich viele Lieder in der Zeit gemacht, wo alle politisch linksorientierten Freunde von mir immer auf die Finger hauten und sagten, kannst du nicht endlich was für die Welt machen? Und ich sagte, doch, aus meiner Welt singe ich und für die Welt mache ich. Und da war ich so der Erste. Hab unglaublich viele Lieder über diesen Werdegang gemacht.
Aber lassen
Sie
uns nochmal bei dem Schauspiel bleiben. Also,
okay,
waren ja gerade, wer hat Sie zum Schauspiel animiert? Also die Rollen, die Sie bei Ihren Eltern erlebt haben und dann eben, gut, die Freundin, die sagte, versuch doch das, du bist da wahrscheinlich geeignet. Und dann sind Sie ausgebildet worden. Und ich meine, Sie haben, die Karriere ging ja offenbar sofort los. Sie haben an der Freien Volksbühne damals unter Kurt Hübner gespielt. Sie haben am Thalia Theater in Hamburg unter Boy Gobert gespielt. Also große Namen, richtig bekannt geworden sind Sie durch eine Verfilmung, durch die Verfilmung von dem Roman von Ulrich Plenzdorf, Die neuen Leiden des jungen W.
Also ich, wenn Sie gestatten, springe ich, weil ich das jetzt nutze, mal in den Raum nochmal zurück.
Aha.
Nochmal zu dem Kind. Wo beginnt das? Ich bin dann einer, der musste morgens in den Hort, schon um 7 Uhr, mit Mutter hat mich hingebracht und ich habe mich auf einen Stuhl gestellt und Geschichten erfunden.
Ja.
Manchmal Filme, wenn ich ins Kino durfte. Also Filme waren ganz wichtig, um in meinem stillen, einsamen Raum auf der Leinwand etwas zu finden, wonach ich mich sehnte. Ich konnte das nicht erklären. Und aus dieser Fantasie heraus, aus der, nennen wir es mal Einsamkeit, ja, erwuchs dann immer mehr dieses drängende, hallo Leute, hier bin ich, ich sage euch mal, wie die Welt ist und ich erzähle Filme, die ich noch gar nicht gesehen habe.
Ja.
Später dann haben viele Menschen mich gesehen, so wie ich mich nicht sah, wie diese Freundin, Susanne Tremper, eine wunderbare Schauspielerin, die dann sagte, da gibt es ein Schiller-Theater. Und dann kam etwas, dem zu folgen, ich nannte das immer meinen Füßen folgen, dass immer mehr Menschen Dinge sahen bei mir, meinetwegen auch in dieser Extravertiertheit, dass sie gebrauchen konnten, um zu sagen, der Junge, das entdecke ich heute noch, dass ich viele Männer kennenlernte, die mich förderten, die Dinge sahen bei mir, die ich noch nicht sah. Also das ist an sich mein Glück, dass du das alles in dir hast, in diesem Raum auch, wo nichts scheinbar ist. Das ist ja okay, das haben wir alle, aber du brauchst auch helfende Hand, sonst kommst du da nicht raus. So ist meine Meinung, ob als Maler, als Tänzer, als manche wollen Politik machen. Hab heute Morgen an unseren Präsidenten, Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier gedacht, das sage ich jetzt nicht nur so, aber der jetzt Corona hat, gute Besserung und auch seiner Frau Elke, aber alles Menschen, denen ich begegnet bin, die etwas durch die Lieder in mir sahen, was ich vielleicht erst so gar nicht intendiert habe.
Ja. Also so ein bisschen assoziativ springt Klaus Hoffmann immer wieder zu den Liedern. Also ich merke schon, ich
komme mit meiner.
Nein, jetzt haben wir gemerkt, also die großen Rollen, die ich gesehen habe, die großen Namen, mit denen Sie gespielt haben, die Preise, die Sie bekommen haben, Sie haben die Goldene Kamera gleich bekommen für Ihren jungen W, also für den Edgar Vibeau. Aber das scheint Ihnen auch diese großen Häuser, an denen Sie schon nicht so viel bedeutet zu haben, wie eben die Lieder.
Das stimmt nicht.
Denn die Musik hat am Ende gewonnen. Warum sind Sie kein Darsteller geblieben?
Nee, aber jetzt habe ich Sie. Jetzt habe ich Sie erst verstanden.
Ja.
Nein. Der Schauspieler trägt auf der Bühne den Sänger. Und ich bin Na, Kurt Hübner in Berlin, Boy Gobert, Sie haben die aufgezählt. Aber ich bin auch Protestant. Also das heißt, wenn Sie jetzt die Preise ansprechen, die großen Erfolge, drücke ich mich immer so ein bisschen dran vorbei. Weil ich weiß noch bis heute nicht recht warum, aber so ist das nun mal. Und der Schauspieler ist immer fort da. Sie müssen überlegen, dass der Sänger einen eigenständigen Weg machte. Ich wusste ja noch nicht, wohin damit. Wenn du in einer Institution wie im Schillertheater oder in einer freien Volksbühne, da bist du ja geschützt. Als Sänger bist du es nicht. Ich bin durch sehr viele Täler gegangen, die ich als Schauspieler vielleicht eher Glück hatte, nicht zu gehen.
Ja. Als Schauspieler mussten Sie auch Rollen spielen und als Sänger haben Sie sich selbst verwirklicht
das
in den Texten
Sie sagen.
Vielleicht.
Das dürfen so? Sie sagen.
Aber ist das so? Also man spielt was Vorgeschriebenes und man singt, Sie singen Ihre eigenen Lieder, also
das
Ihre
stimmt.
eigenen Texte. Das ist ja vielleicht auch der Drang, ne?
Ja, da muss man immer aufpassen, so ein bisschen. Aber es stimmt, die Suche nach dir selbst, wenn man das so findet, oder Menschwerdung ist im Lied noch direkter. Und dann gibt es eine Stimme und das geht dann raus, ja.
Von dieser Zwangspause wegen Corona kann unser Gast, der Künstler Klaus Hoffmann, ein Lied singen. Herr Hoffmann, wie sind Sie mit der Vollbremsung umgegangen?
An sich ganz gut, weil es eine Pause war. Und dann war ich mitten in diesem Prozess, diese neuen Lieder, oder die wir dann rausbrachten.
Die haben Sie im Homeoffice sozusagen aufgenommen auch, ne?
Ja, so wie wir jetzt sind, mit einem Pad oder einfach raus, weil der Bassist Peter Kaiser saß in der Schweiz, die anderen in England und so. Und das Tollste war, dass ich endlich entschleunigte, also runter von den Auftritten, setzte mich in mein altes Auto und fuhr dann einmal so eine Kurve immer von Klado, kann ich ruhig sagen, über Wannsee und dann wieder zurück und hörte mir die Gesänge von Hoffmann an, wo ich an sich nie so viel Zeit für gehabt hatte. Also das ist so der positive Anteil. Das andere war, dass
keine Auftritte mehr, nichts geht mehr.
Ja.
Glauben Sie, dass die Künstlerinnen-Szene in Berlin sich wieder erholen wird oder auch anderswo natürlich?
Ich glaube, dass sehr viele zurückbleiben. Wir haben sehr viel Förderung bekommen, muss ich sagen. Die Veranstalterbranche ist so unendlich im Verzug, also jetzt auch noch. Dazu kommt, dass wir davon abhängig sind, dass, also Gaukler müssen essen, nenne ich das immer, dass die Leute kommen. Und die sind sehr
zurückhaltend, ne?
Sehr zurückhaltend und ängstlich auch. Ich bringe diese Vokabel immer wieder rein, weil es kaum Platz gibt, über diese Dinge ja zu reden.
Über Angst.
Ängste oder auch Existenz. Was die Franzosen in meinem Leben immer viel schneller benannten, auch beim Essen, auch man konnte auch lachen und so. Und das prallt ja aufeinander und da sind wir noch lange nicht durch und jetzt primär jetzt durch diesen furchtbaren Krieg wieder aufgerufen, wach zu sein und wir sind sowieso wach. Also ich meine, ich bin mit den 5 Uhr morgens, ich bin ja froh, wenn ich dann in der letzten Zeit um 12 eingeschlafen bin.
Ja, also von daher anfangs sogar so eine Pause genutzt, zur Pause habe ich rausgehört. Ich habe Berlin deswegen angesprochen, also Berliner Szene ist natürlich Deutschland, europaweit überhaupt, ist das ja auszudehnen. Aber ich habe Berlin angesprochen, weil Ihnen diese Stadt ja hier sehr am Herzen liegt, also auch in vielen, vielen, vielen Ihrer Lieder. Sie sind Ur-Berliner, haben es eben, glaube ich, auch schon angesprochen. Nehmen Sie uns doch mal mit in diese Charlottenburger Wohnung, in Ihr Berliner Zimmer. Wie sah es da aus?
Ich hatte viele Türen, aber die waren offen. Ich dachte immer, die waren verschlossen. Es war ein richtiges Durchgangszimmer, große Wohnung. Vater war krank, Mutter morgens schon sehr stark involviert. Aber ich saß in meinem großen Raum. Und da gab es ein Fenster, es ging zum Hinterhof. Wie ich immer nachher erzählte, da gingen dann die Frauen am nächsten Tag und klopften an so einer Stange die
Teppiche,
Wäsche, die Teppiche oder die Klamotten ihrer Männer aus. Und das war meine Welt. Also wie ich meine, ich konnte durch diesen Raum die Welt sehen, wie sie an sich gar nicht war. Meine Fantasie, meine Einsamkeit half mir aber, das anzustiften.
Warum Einsamkeit? Waren Sie ein einsames Kind?
Also ich bringe das bedrohlich immer noch. Ja, ist ja keine Pauschale. Ich war ja auch ein sehr aufgewecktes, ein Widder. So ein Junge, der Mutter sagte immer, der Typ erzieht, oder das Kind erzieht sich selbst. Und ich wusste später erst nicht, was. Es war ja sehr entlastend für sie, aber auch belastend, weil ich meine Sachen selbst tat. Also ich war, glaube ich, früher sehr frei. in dem, wie ich war, und sehnte mich jahrelang danach zurück. Ich wurde dann einfach immer erwachsener. Und ich war sehr früh erwachsen.
Na, Sie mussten früh erwachsen werden, weil Ihr Vater ja so früh gestorben ist. Er ist, als Sie 10 waren, ist Ihr Vater gestorben.
Das ist der größte Verlust, also wenn ich das überhaupt so sehe, in dieser Zeit für mich. Und lähmte mich, und das nochmal zu dem, eine Angst, die bleibt, eine Angst, die treibt, und eine Angst, die lähmt. Und ich entschied mich jeden Tag neu und kann deswegen auch jetzt nochmal zurück zu Migration oder Flucht, zu den Fluchten. Ich weiß, wie ich in Kabul saß.
Aber das hat mich vorhin schon irritiert. Ja? Also Sie können ja sagen, Sie sind vielleicht vor Ihrem Leben geflüchtet oder vor dem oder suchten irgendwas, aber die Menschen sind vor ganz anderen Dingen geflüchtet. Ja, das hat mich ein bisschen irritiert. Also, dass
Sie können es ruhig anders sagen auch. Nee, aber es gibt da keine Vergleiche, nur von dem Nachfühlen.
Entwurzelt zu sein. Oder
warum huschen wir immer darüber hinweg, wenn wir uns empfinden, also entwurzelt zu sein oder bedrohlich entwurzelt, war ich sehr oft. Und das kann man überhaupt nicht gleichstellen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wenn ich an meine Eltern denke, die ja auch alle von irgendwo kamen und Flüchtlinge waren, Mutter kam von weit her und Vater ging durch die Kriege, habe ich dann später verstanden, dass dieses Ohnmachtsgefühl sich manchmal auch vererbt. Und in meisten Fällen. Und nur so ist es gemeint. Sonst hätten wir überhaupt keine Berechtigung, auch darüber zu sprechen. Also was sollen wir noch darüber reden? Wir spenden und gehen nach Haus und hoffen, dass wir es besser haben. Ja. Also so war das gemeint.
Sie haben jetzt ganz viel so über Ängste, über Einsamkeit, über Suche gesprochen. Sie haben irgendwann eine Großhandelskaufmannslehre gemacht, aber sind gleichzeitig, ich habe es glaube ich schon erwähnt, durch die Kneipen getingelt mit Musik. Das kostet ja immer ganz schön Mut. Also wenn ich auf der einen Seite diesen Suchenden, diesen Ängstlichen sehe und auf der anderen Seite aber einen jungen Mann, der wahrscheinlich totalen Mut hat, abends vor, weiß ich nicht, vielleicht 10 Leuten oder so mal aufzutreten. Also waren Sie damals von Ihrem Können überzeugt oder was hat Sie Ihnen den Mut gegeben, sich da so zu präsentieren?
Ja, das ist eben die andere Hand, nicht? Ich wollte jetzt nur, wenn wir über das Erste sprechen, das ist der Motor, den ich heute so sehe. Aber die andere Hand war der Mut, das war das Lostoben, der junge Typ, ich sah auch entsprechend aus und die Frauen waren meistens schon auf meiner Seite, weil irgendwas rochen die, was ich erst vermutete. Hatte ich ein paar Vorbilder, das war Hildegard Knef und Harald Juntke, dann kamen die Franzosen rein. Ich ging also in die Clubs und ließ mich anmachen von der großen Welt. Ich ging also aus meinem Raum raus. Und das war sehr mutig. Das ist dieselbe Kraft, die mich vorher wahrscheinlich, die ich spürte, aber nicht anwenden konnte. Und weil Vater weg war, hatte ich auch kein väterliches Vorbild. Das waren wieder nur die Frauen. Die hörten andere Musik, die hörten den Gefangenenchor von Nabucco oder wollten nach Rimini und wollten einen italienischen Sänger. Also reihte ich mich da irgendwo ein. Und der Schauspieler, um das nochmal zu sagen, das war natürlich die Glorie, weil dieser schnelle Erfolg, den ich hatte, oder Menschen aus dieser Zeit, Dieter Borsche, also auch im Grunde Verlierer, Menschen, die eine Riesenkarriere machten. Ich weiß noch, der sitzt mit mir in der Garderobe und er hat Angst, die Existenz nicht zu schaffen. Und ich sagte zu ihm, Dieter, er war auch schwer krank, und ich sagte, du bist ein Weltstar. Wie kann ein Weltstar Angst haben, nicht genug Geld zu haben? Ich war also verblödet und ich war, wie man so schön sagt, noch auf der Suche und ich war melancholisch, aber voller Mut. Sonst wäre ich auch nicht rausgegangen. Sie müssen ja mit sich selbst klarkommen, wenn Sie da auf der Bühne stehen.
Und einer, der Ihnen ein großes Vorbild war, über den wollen wir gleich sprechen, oder an dem Sie, vielleicht war es auch Ihr Idol, Jacques Brel. Wir hören jetzt mal eine Ihrer Interpretationen eines Jacques Brel-Songs.
Geh nicht fort von mir und was war, vergiss. Wenn du kannst, vergiss die Vergangenheit und vergiss die Zeit, die verloren war. Missverstehen war, suchen war und Leid und vergiss die Zeit, die nur töten muss. Herz und Glück bereit, geh nicht fort von mir. Geh nicht fort von mir. Schau, ich hab für dich viel Perlen aus Regen, aus einem Land, wo Sonne nur brennt. Ich durchkreuz die Welt bis zu meinem Tod, um zu schmücken mit Licht und Gold dein Angesicht. Ich erschaff ein Reich, wo nur Liebe ist, wo du Herrin bist, einer Königin gleich. Geh nicht fort von mir. geh nicht fort von mir, geh nicht fort von mir.
Geh nicht fort von mir, der Liedermacher Klaus Hoffmann, den hörten wir hier. Ihre Version, Herr Hoffmann, von Mickey Tepart, des belgischen Chansonniers Jacques Brel, der in Ihrem Leben eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Ist das eigentlich eine Hürde, so einen Chanson zum eigenen Lied zu machen? Denn das ist ja keine Übersetzung gewesen, das war ja Ihr eigenes Lied eigentlich.
Ja, wenn du jung, also ich war jung und du musst arrogant sein, und aber von der Gefühlswelt war ich voll drauf. Also ich habe den verstanden, aber habe ich noch nichts verstanden. Und Franzosen haben mir das übersetzt und ich bin dem gefolgt. Und man folgt einer Stimme. Wenn ich mir da heute zuhöre, dann, ich war einfach so, wie ich war, brennend und scheu und was alles dazugehört, konnte aber so ähnlich jetzt nochmal zum Flüchtlingsthema alles verstehen, was er meint, noch ehe ich ihn kennengelernt habe. Und als ich ihn dann später also seine Witwe und als ich den ganzen Kreis und das große Glück hatte, also so, da entdeckte ich, wie viel Flucht in ihm war. Ja. Da will ich hin. Ja. Und das kannte ich vom Gefühl her, also auszusteigen, irgendwo hinzugehen. Er ging bis auf die Marquesas, um sein Glück zu machen. Mhm. Ein Mann, der sehr weiblich war, der immer vorgab, ein Macho zu sein, ja.
Und der überhaupt keine Angst vor Pathos hatte, vor diesem ganz großen Gefühl.
Haben die Franzosen in der Zeit
aber sie doch
nicht,
auch nicht, oder? Sie doch
ja,
auch
ich habe mir das abgeguckt, weil ich das toll fand, dass da einer rausgeht, so wie die italienischen Sänger, und schmeißt die Arme auseinander. Aber es war auch ein großer Drang. Und damals waren wir in den 60ern sehr auf diesem sogenannten politischen Lied. Und da waren erstmal Verbotsschilder. Bis auf Franz Josef Degenhardt, der war immer auf meiner Seite, hieß es an sich, wie protestantisch erzogen, du darfst nicht da, du musst einen Bart tragen. Du hast dann diese Uniform an. Und da habe ich natürlich als alter Rambo-Fan gesagt, ihr könnt mich alle mal, ich mache das sehr pathetisch. Und damit hatte ich erstmal Ruhe. Ja.
Also was bedeutete Brel für Sie? Also als seine Musik auch. Also das hat Sie ja über viele Jahre. Sie haben später noch ein Musical, die letzte Vorstellung über ihn mit seinen Liedern oder mit ihren Liedern. Über ihn lange gespielt. Sie gehen heute noch mit Interpretationen im Programm, haben Sie noch im Programm. Was ist Brel für Sie?
Ich glaube, ich halte mich ein bisschen dran fest.
Ja?
Ja, ich glaube schon. Denn die Übertragungen sind ja immer unvollkommen. Und das war damals toll, dass die Therese Brel mir das gab. Ich konnte mit François Robert, das war sein Arrangeur, 3 Jahre arbeiten, mit vielen jungen Musikern das umsetzen. Und trotzdem kam das rüber, was ich bei ihm gesucht hatte, dieses Feuer, das nie so, was er mir heute bedeutet, vielleicht in diesen Zeiten auch eben, dann gehen wir wieder in den Raum noch ein kleines Stück rein, dass da eine Stimme oder eine Hand ist, die ich damals vermisste. Wird es nie geben, gab es auch nie, aber er gab etwas vor, wie in Deutschland würde man sagen, er war mein Brecht an meiner Seite, ja. Der wusste es alles besser und so. Und deswegen konnte ich ihn auch ein bisschen entmachten.
Aber es war ja eine Auseinandersetzung, nicht persönlich. Sie haben ihn persönlich nicht kennengelernt?
Nein,
nein,
leider nicht. Mhm. Aber ich habe dann die ganzen Franzosen wie so ein Spürhund dann immer wieder, Aznavour und Léo Ferré und die waren alles die Verkörperung, vor allen Dingen, dass ich sah, das sind Männer, die dürfen damit alt werden. Wie wird ein Sänger alt, wenn er so in Posen verhaftet ist? Also das Junge, selbst Johnny Hallyday war ein Rocker oder Udo Lindenberg muss seinen Hut tragen und so. Wie gehst du damit um?
Ja.
Und da wusste ich, da ist eine Bank, die dir versichert, du kannst auch als, in Anführungsstrichen, alter Knabe Dinge erzählen. Aznavour war 92, da habe ich ihn das letzte Mal gesehen. Zitternd geht er auf die Bühne und hat den großen Mut des Jungen, der immer noch da ist. Und das sehen die Leute. Die Leute sehen sehr viel mehr, als wir immer gedacht haben von der Bühne.
Das finde ich interessant, was Sie ansprechen. Also dieses Altwerden als Künstler. Ihre Stimme altert ja auch. Wir haben jetzt ja 2 Lieder gehört aus unterschiedlichen Jahrzehnten.
Ja.
Sie haben mir ganz am Anfang, als wir ins Studio gegangen sind und Sie den Kopfhörer bekommen haben, Sie gesagt, ja, ich höre mich eigentlich gar nicht gerne, war ich sehr erstaunt, ein Sänger, der seine Stimme nicht gerne hört. Aber wie hören Sie das Altwerden in Ihrer Stimme? Was macht das mit Ihnen?
Bei der letzten Produktion habe ich verziehen, dass ich da manchmal knatter wie ganz früher. Und das Ja, du musst dich mit dir verzeihen. Du wirst eben unfolgen. Die Hilde Knef hat immer gesagt, irgendwann fällst du eben in dieses greisige, faltenhafte rein und sei froh, wenn du eine Kunst hast, die das erlaubt. Wir sind ja nicht so in diesem Gebilde. Und wie gehe ich heute damit um? Jetzt im Moment würde ich sagen, das gefällt mir. Das ist versöhnlich. Also ich bin froh, dass ich noch eine Stimme habe. Wenn ich tonlos werde, dann muss ich wieder zur Pantomime. Und muss also, wie Cat Stevens sagte immer, zieh mir die Zunge raus und ich werde weiter singen mit meinen Füßen oder so. Also musste ein Bob Dylan klingt heute für mich wieder so, wie er mal war, mit sehr viel Reife und manchmal tonlos. Also es ist ein ganz eigenartiges Ding, dieses Singen.
Schon, ja, und schon eine starke Auseinandersetzung mit der eigenen Stimme, ne?
Weil ja, das ist, ich denke, ich muss vom Narzisstischen so weg, um dir zu gefallen, dazu gehören. Ich wollte aber noch mal diesen Catcher, da war was drin eben. Die Leute sehen und hören viel mehr, als wir von der Bühne aus denken. Mhm. Und manchmal lachen sie dich auch aus und sind so höflich, es nicht zu tun, weil du einfach auf so einem Irrweg bist. Und der Live, dieses sogenannte Live, nennen wir es Bühne, Schauspieler, Bühnenarbeiter, das ist so wunderbar. Man geht raus, du hast 2 Stunden. 1 Stunde ist genau abgezirkelt. Improvisierst und in der Mitte gibt es eine Pause und nachher gibt es einen, der macht den Stecker raus. Und dann ist es wunderbar.
Gemeinsam Musik machen, Schwestern sein, sich verbunden sein. Das ist vielleicht auch so ein bisschen das letzte Thema, jetzt nicht Schwestern sein, aber hier mit dem Sänger, Schauspieler und Autor Klaus Hoffmann. Wir haben vorhin, Herr Hoffmann, über das Alleinsein, über das Einsamsein und so weiter gesprochen. Aber auf der anderen Seite ist ja viel Gemeinschaft da. Und Sie sind an und für sich auch jemand, der ja auch sehr sehr, sehr enge Beziehung leben kann. Sie sind seit 40 Jahren mit ihrer Frau zusammen. Sie spielen seit vielen, vielen Jahren immer wieder mit den gleichen Musikern zusammen. Das ist ja eigentlich auch, sowas wie eine Beziehung, würde ich sagen. Die nächsten Auftritte haben Sie auch wieder mit Havo Bleich am Flügel. Oder sind das sind die Musikerbeziehungen, die häuslichen Beziehungen, also da ist doch so ein Hin und Her zwischen Einsamkeit und ganz engen, intensiven Beziehungen.
Ja, ist eben das Rausgehen, nicht? Der Treuering auch. Ich darf wieder nach Haus und in der Beziehung. Das holpert. Und diese Männerklicken, die dann auf Tour gehen, in den Hotels leben. Komme ich nach Haus mit Marlene, das Haus, der Kater, der mich ein Glück noch erkennt. Und diese feste Struktur, die ich brauche, um so ein verrückter Typ zu sein und so viel oft durch den Kopf auch zu machen. Mhm. Also der Wanderer auch. Und deswegen sind diese Beziehungen für mich an sich der Boden, auf dem ich gehe. Immer wieder. Das ist übrigens auch eine Klamotte aus dem Berliner Sein. Heute Morgen fiel mir der Berliner ein, ja. Dass ich, so sind wir erzogen. Meine Leute vorher waren alle weg. Sind alle weg, sind alle verstorben. Und ein Wort von Seligmann, dem wunderbaren Philosophen, der sagte, ich habe mein Leben lang nach den Leuten gesucht, die ich verloren habe. Und das fand ich so versöhnlich, weil ich in dem Moment spürte, dass er sie immer bei sich hat.
Ein schönes Wort hier zum Schluss dieser Sendung, würde ich sagen. Einer Sendung mit Klaus Hoffmann, der morgen 71 wird.
So also Gott will.
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag morgen und am Montag, Dank. Herr Hoffmann, sind Sie im Berliner Schiller Theater zu
unbedingt.
Sehen bei der Benefizveranstaltung für die Ukraine, Schillern für die Ukraine. Im April sind Sie mit September Herz in diversen Städten zu Gast. Ich wünsche uns allen viel Vergnügen dabei und sage Dankeschön.